wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin hier auf meinsportradio.de. Ich bin Kevin Scheuren, mein Co-Moderator Ole Waschkau. Der kommt im Laufe der Sendung noch dazu, der ist gerade noch unterwegs, aber mein Gast von motorsporttotal.com, formel1.de, der ist schon da. Ja, der ist auf dem Sprung nach Monza zum großen Preis von Italien. Schön, dass du dir jetzt noch die Zeit genommen hast, mit uns eine Stunde über das Rennen in Italien zu sprechen. Ruben Zimmermann, hi Ruben.
Servus.
Der große Preis von Monza. Du fährst hin. Wie groß ist die Vorfreude bei dir?
Ja, die Vorfreude ist natürlich riesig, gerade jetzt nach Monza zu fahren. Das ist natürlich eine der Traditionsstrecken überhaupt im Kalender. Ich sag mal so, ich glaube, viel besser hätte man. Ich bin ja dieses Jahr einmal im Einsatz an der Strecke direkt und das ist eben ausgerechnet in Monza. Und wie gesagt, ich glaube, wenn ich mir was hätte aussuchen dürfen, viele andere Sachen wären da auch nicht in Frage gekommen.
Jetzt nimm uns doch mal mit, wie das bei euch in der Redaktion abläuft. Kriegt ihr da eine Liste und jeder muss sich eintragen und dann bekommt man irgendwas zugelost oder wie läuft das da bei euch?
Im Endeffekt entscheidet es tatsächlich unsere Chefredaktion, also allen voran Christian Nimmervoll, der ja heute leider wieder keine Zeit hat, weil er eben genau mit solchen Dingen beschäftigt ist, nämlich sehr viel Planung im Hintergrund und solche Sachen. Und das findet natürlich in Absprache statt. Also es wird niemand irgendwo hingeschickt, wo er keine Lust drauf hat. Da wird dann schon vorher gefragt, wie sieht's aus bei dir? Wir haben für dich die und die Einsätze geplant in diesem Jahr. In meinem Fall ist es jetzt halt in diesem Jahr Monza gewesen. Und dann, ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt keine Lust gehabt hätte oder gesagt hätte, ich möchte lieber ein anderes Rennen, dann hätte ich das logischerweise auch mit irgendeinem Kollegen tauschen können. Aber in der Regel ist das erstmal die Chefredaktion, die da alles im Hintergrund plant und vorantreibt.
Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt schlechtere Rennen als Monza, vor allem in diesem Doppelpack mit Spa. Das sind natürlich zwei Strecken, die die Formel-1-Fans auch begeistern. Vielleicht noch ein kleiner Rückblick auf Spa. Es gab einige Bilder im Nachhinein, nach dem Rennen, die mich doch sehr schockiert haben. Müllsäcke mitzunehmen an einer Rennstrecke, das empfiehlt sich hin und wieder dann doch, denn was man da so an Bildern gesehen hat und an Müllbergen, die die Fans hinterlassen haben, ja, ich glaube, da müssen wir auch mal an die Fans, die an die Strecke fahren, appellieren, Ruben, nehmt euer Müll wieder mit, ne?
Ja, das gilt absolut, nicht nur, wenn man an der Rennstrecke ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon jetzt nicht so viel mitbekommen und man bekommt tatsächlich auch als akkreditierter Journalist relativ wenig von sowas mit. Also im Medienzentrum kommt dann die Putzkolonne und geht durch und am nächsten Morgen blitzt dann wieder alles. Ich weiß nicht, wie das auf den Tribünen geregelt ist, aber ja, normalerweise zumindest die Kollegen haben sich da auch meistens im Griff und hinterlassen da auch keine Müllberge.
Das ist gut. Und ich hoffe, Christian Nimmervoll drückt die Zigaretten vernünftig aus. Das ist auch immer ganz wichtig an dieser Stelle. Der kleine Seitenhieb, Christian, der sei erlaubt, ne? Bald bist du ja wieder hier und kannst dich verteidigen. Der große Preis von Italien, 53 Runden, a 5,973 Kilometern auf dem Autodrome Nazionale di Monza. Im Durchschnitt, Ruhm, sind das 237 km/h, die Fahrer da so fahren. Ich könnte mir vorstellen, mit den neuen Autos könnte die Durchschnittsgeschwindigkeit noch ein bisschen erhöht werden, ne?
Ja, es ist aber ja tatsächlich so, dass die neuen Autos ja auf der Geraden langsamer sind. Also das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Ich glaube, wir hatten vor ein oder zwei Jahren einen neuen Geschwindigkeitsrekord, einen inoffiziellen, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. In diesem Jahr sind die Autos ja tatsächlich langsamer auf der Geraden. Also sie sind in den Kurven deutlich schneller, aber Monza besteht ja nun mal hauptsächlich aus Geraden. Deswegen lässt sich das nicht so einfach sagen, ob es da jetzt wirklich so viel schneller wird. Es wird vermutlich schneller werden, aber jetzt nicht in diesem gewaltigen Ausmaß, wie wir es teilweise schon in diesem Jahr gesehen haben, wo wir ja auf manchen Strecken, glaube ich, 3-4 Sekunden wirklich schneller waren. Ich glaube, in Monza wird es nicht ganz so schnell werden. Was natürlich auch damit zusammenhängt, das darf man nicht vergessen, dass die Runde einfach auch deutlich kürzer ist.
Genau. Und diese Runde wird mit 83% Vollgas gefahren. Also das ist auch schon ein Wert, der in der Formel 1 im höheren Drittel auf jeden Fall zu finden ist. Ruhm, ich glaube, wir müssen nicht lange drüber sprechen, wer die meisten Siege in Monza hat, ne?
Nein.
Das ist Michael Schumacher mit 5 Stück. Welche aktuellen Fahrer aus dem aktuellen Feld sind denn die in Monza schon gewonnen haben? Put you on the spot here.
Gemeine Frage. Im aktuellen Feld, na gut, Sebastian Vettel natürlich, Sieg damals. Ich weiß tatsächlich jetzt momentan gar nicht, ob er mit Red Bull auch schon mal gewonnen hat. Ich glaube einmal, oder?
Einmal hat er mit Red Bull auch gewonnen, ja.
Mal mit Red Bull, dann natürlich mit Toro Rosso. Lewis Hamilton. Gute Frage. Das sind natürlich die üblichen Verdächtigen, die einem einfallen. Alonso noch zu Ferrari-Zeiten müsste auch mal gewonnen haben.
Ja.
Genau. Und ich glaube auch Felipe Massa, oder?
Nein, es sind nicht nur die drei. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Nicht mal Kimi Räikkönen hat in Monza gewonnen.
Aber Felipe Massa stand zumindest relativ häufig auf dem Podium, weil da erinnere ich mich noch an diverse Szenen, wo er, ich glaube, dann auch für Williams nochmal auf dem Podium stand. Also, aber dass er nie gewonnen hatte, hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm.
Felipe Massa ist so ein bisschen der Unerfüllte in Monza. Als Ferrari-Bub sozusagen jahrelang immer nur auf dem Podium gelandet, damit Williams auch, aber nie dort gewonnen. Vettel und Hamilton insgesamt dreimal, Fernando Alonso zweimal in Monza. Letztes Jahr der Sieger Nico Rosberg, der amtierende Weltmeister, der dieses Jahr seinen Sieg nicht verteidigen kann. Dann vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Und wir erinnern uns noch ans letzte Jahr, Ruben. Ikonisches Bild war natürlich die Feierei von Vettel auf dem Podium, während Hamilton und Rosberg mehr mit sich selbst beschäftigt waren.
Ja, tatsächlich ist es aber ja so gewesen in den vergangenen Jahren. Ich muss tatsächlich gestehen, dass man irgendwie seit Jahren nur noch dieses Bild vor Augen hat, dass eben am Ende irgendein Mercedes-Fahrer oben steht, weil diese Strecke natürlich einfach den Silberpfeilen so sehr entgegenkommt, was übrigens, glaube ich, auch in diesem Jahr nicht sonderlich anders sein wird, aber da werden wir sicherlich dann gleich im Ausblick auch nochmal drauf kommen. Ja, aber natürlich, wenn irgendein Ferrari-Fahrer auf dem Podium steht, dann ist es den Tifosi eigentlich auch egal, wer das Rennen gewonnen hat. Also dann wird gefeiert, das ist relativ logisch, ja.
Ole Waschkau ist da, hallo Ole.
Hallo.
Der große Preis von Monza, was bedeutet er für dich ganz persönlich?
Wenn nicht der sogar absolute Klassiker im Kalender, würde ich sagen, neben Monaco. Und ich freue mich aber jedes Jahr eigentlich drauf, wenn man nach Monza kommt, weil es ist so die letzte wirklich Hochgeschwindigkeitsstrecke, die wir haben und die letzte so, ja, wirklich ihrer Art. Und es ist immer was ganz Besonderes. Und deswegen, bin ich auch in diesem Jahr, ganz besonders in diesem Jahr natürlich drauf gespannt, wo Ferrari ja doch so stark ist. Ich glaube, Monza ist aber auch die Strecke, die am meisten in Formel 1 Videospielen genutzt wird.
Ja, das glaube ich auch, denn man kann ordentlich Gas geben. Gibt es denn Rennen, Ruben, die du besonders in Erinnerung hast? Ist das vielleicht dieses 2008er Rennen, wo Sebastian Vettel seinen ersten Sieg auf Toro Rosso gefeiert hat?
Ja, absolut. Also das ist ein Rennen, das werde ich, glaube ich, auch niemals vergessen. Das sind wirklich Szenen, die auch bei mir heutzutage noch Gänsehaut auslösen, weil es einfach so, ja, einfach diese ganze Geschichte, nicht nur, dass das eben 2 Jahre nach dem Rücktritt von Schumacher dann endlich wieder ein deutscher Fahrer auch ein Rennen gewonnen hat. Das war ja tatsächlich eine Phase nach dem Rücktritt von Michael Schumacher. Aus deutscher Sicht in der Formel 1 so eine kleine Dürreperiode, das kann man sich heute dann eigentlich auch relativ schwer vorstellen, weil wir hatten jetzt die letzten Jahre mit Nico Rosberg und Sebastian Vettel ja auch wieder 2 Fahrer, die relativ konstant vorne mitgefahren sind. Damals war es tatsächlich nicht so. Wir hatten relativ viele Deutsche im Feld, Nick Heidfeld, Adrian Sutil und die ganzen Konsorten, die aber nie wirklich ganz vorne dabei waren. Und mit Vettel damals dann mit dem Sieg im Toro Rosso, da hat man schon gemerkt, da wird in Zukunft noch mehr draus werden. Dass er dann in den folgenden Jahren die Formel 1 so dominieren würde, war, glaube ich, nicht absehbar, aber das war definitiv ja ein historischer Moment in der Formel 1-Geschichte.
Ole, ich gebe die Frage, die Christian Wieting uns bei Facebook gestellt hat, auch an dich weiter. Erinnerungsträchtige Rennen für dich, was waren die so?
Ja, also 2008 auf jeden Fall. Ich glaube, Sebastian Vettel weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Und Toro Rosso auch nicht, ähnlich wie Pastor Maldonado in Spanien. Wobei, das wissen wir ja jetzt, wie das ging. Aber das ist schon ein Ereignis, auch mit der Pole dann an dem Tag davor. Sonst 2000 war ja mit dem Startunfall und dem tödlich verunglückten Marshall sehr geschichtsträchtig, muss man sagen. 99 mit dem heulenden Häkkinen im Wald, auch legendär. 88 mit Senna, auch wenn ich keine aktiven Erinnerungen daran habe, aber das habe ich natürlich gesehen. Oder auch 2001, der erste Sieg von Juan Pablo Montoya kurz nach dem 11. September. Also da gibt's schon einige Rennen, an die man sich erinnert, und ich hoffe doch stark, dass es in diesem Jahr wieder der Fall sein wird.
Was natürlich auch ganz wichtig ist, in Italien sind die Tifosi, die Ferrari-Anhänger, die natürlich hoffen, dass an diesem Wochenende ihre Roten ganz vorne stehen, allen voran Sebastian Vettel. Es ist ja auch ein großes Festruhm, was dann gefeiert wird, ne? Die Verlängerung von Vettel und Räikkönen, Ferrari so stark wie seit Jahren nicht mehr. Also jetzt fehlt ja eigentlich nur noch ein Ferrari-Sieg, ne?
Ja, aber wie ich gerade schon mal angedeutet habe, ich wäre da sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, dass Mercedes auf dieser Strecke auch in diesem Jahr nicht zu schlagen sein wird. Also Ferrari hat Fortschritte gemacht, aber ich glaube, auf so einer wirklich reinen Powerstrecke, was anderes ist es ja nicht, noch mehr als Spa zum Beispiel, ich glaube nicht, dass sie da an Mercedes rankommen werden.
Ja, Ole, aber wir werden heute in den Knackpunkten zum Rennen, die wir so ein bisschen ausgemacht haben, die allerdings auch heute von euch gekommen sind, einige Sachen besprechen, die eventuell das etwas schwächere Performance-Paket im Vergleich zu Mercedes für Ferrari ausgleichen können. Für dich aber noch die Frage, Ole, du bist ja auch ein Statistikexperte, was die Formel 1 angeht. Wie oft hat der Pole-Setter in Italien auch gewonnen?
In Prozent?
Na, sagen wir mal, wir haben jetzt das 67 Rennen haben wir gehabt.
Ja.
Wie oft hat der Pole-Setter gewonnen? Nicht in Prozent, sondern in Zahl.
Also wissen wir es nicht. Ich glaube, dass es nicht so viel war. Ich sag mal von 67 Rennen 32. Und das ist trotzdem relativ viel, aber.
Ruben, ja, was denkst du?
So in etwa.
Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich hätte jetzt auch vom Gefühl her bin ich bei Ole und würde sagen, nicht ganz so häufig. Aber es kann auch sein, dass ich mich da täusche. Tatsächlich die Pole Positions erinnert man sich halt nicht ganz so häufig dran, ne? Deswegen, das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Ich weiß, dass Vettel damals vom Pole gewonnen hat, aber ansonsten die anderen Jahre, ob der Sieger da von Pole kam, keine Ahnung.
Es ist wie beim Indy 500.
Es sind 23.
Ja.
23 von 67 Mal hat der Pole-Setter gewonnen. Das ist ungefähr ein Drittel, ist nicht viel. Also deswegen ist die Pole eventuell gar nicht so entscheidend, aber in diesem Jahr könnte es natürlich wichtig werden, denn ein Knackpunkt wird Teamwork sein, ne? Und da ist das Qualifying natürlich auch entscheidend. Wir haben das bei McLaren gesehen. Da hat Van Dorn versucht, Alonso zu ziehen ins Spa. Das könnte ja für Ferrari eventuell eine Taktik sein. Teamwork natürlich auch ein Thema bei Force India und bei den Teams, die so ein bisschen auch innerhalb des Rennstalls so ein bisschen Knatsch haben, dass die da auch zusammenarbeiten. Dann ist natürlich ein Knackpunkt der Flügel, denn es muss schnell gehen in Italien. Und da bin ich gespannt drauf, was Ruben so für Entdeckungen gemacht hat, was die Flügel angeht. Welche Flügel nimmt man denn so mit, wenn man bei so einem Hochleistungskurs gut dastehen will? Und das Wetter ist tatsächlich auch ein Knackpunkt in Italien, denn es wird ein bisschen unbeständig für dich, Ruben. Das kann ich dir jetzt schon sagen, das weißt du aber auch schon, ne?
Ich habe mich schon informiert, ich habe schon die...
Und wir werden natürlich im Kessel Buntes heute noch einige interessante Sachen besprechen. Und zwar, wie alt muss ein Fahrer für Williams mindestens sein? Darüber könnt ihr euch jetzt schon Gedanken machen und dann einfach dranbleiben. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, gleich in der Pause, dann nutzt sie doch. Geht mal auf iTunes, abonniert uns da. Das ist natürlich erstmal die erste Maßgabe für euch, damit ihr immer die aktuellste Ausgabe von Starting Grid direkt auf euer Endgerät heruntergeladen bekommt. Natürlich geht das auch mit jedem anderen Podcatcher. Und wenn ihr dann noch 2-3 Minuten Zeit habt, lasst uns eine Rezension da. Ja, am liebsten 5 Sterne, da freuen wir uns sehr drüber. Aber halt auch ganz wichtig, Lob, Kritik, Anregungen, alles das, was ihr uns sagen wollt, packt es in ein Posting, schickt es dort ab und dann erscheint es für alle zu lesen, für uns auch zu besprechen, gern auch hier in der Sendung. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns dann eine Rezension da lasst. Das hilft uns natürlich auch, in den iTunes-Charts weiter nach oben zu kommen. Das wollen wir nämlich, natürlich, wir wollen immer auf die Pole-Position, auch hier mit Starting Grid. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr euch da kurz ein paar Minuten nehmt, uns eine Rezension schreibt, ja, und uns abonniert und uns weiterempfehlt. Ja, also sagt es den Leuten, es gibt einen guten Formel-1-Podcast in Deutschland. Das ist natürlich Starting Grid und deswegen würden wir uns da freuen, wenn ihr uns da bestmöglich unterstützt. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's gleich in die technischen Details des großen Preises von Italien in Monza hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Präsentiert von boxsport.tv.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel 1.de. Unser Motorsportpartner hier von meinsportradio.de, die alle Motorsportformate bei uns präsentieren. Ruben Zimmermann, er ist hier. Ich freue mich sehr drauf, dass er kurz vor seinem Abflug nach Italien noch ein bisschen Zeit gefunden hat. Er wird live an der Strecke sein. Und Ruben, wir wurden ja gefragt, ob es ein bisschen technischer sein könnte. Und ich habe mir jetzt ganz spontan überlegt, ja, können wir machen. Denn es ist ja so, dass der Autodromo Nazionale di Monza ein Hochgeschwindigkeitskurs ist. Und man sagt ja immer, man bringt den sogenannten Monza-Flügel mit. Auch bei anderen Strecken mittlerweile ist das so. Was ist denn dieser Monza-Flügel?
Ja, genau. Also tatsächlich bietet sich Monza eigentlich ganz gut an, um mal so ein bisschen über diese Thematik Flügel und Aero-Paket insgesamt drüber zu sprechen. Tatsächlich so, dass man in Monza, da haben wir ja schon gerade drüber gesprochen, den höchsten Vollgasanteil hat, oder vereinfacht gesagt, es gibt sehr viele Geraden. Also man fährt sehr lange einfach geradeaus. So, was macht das Auto jetzt möglichst schnell, wenn du geradeaus fährst, möglichst wenig Luftwiderstand. Und das ist halt das, wo dieser Monza-Flügel ins Spiel kommt, der einfach so heißt, weil er tatsächlich von den Teams speziell für Monza entwickelt wird. Das ist ein Flügel, der möglichst wenig Luftwiderstand hat, um eben möglichst schnell auf der Geraden zu sein. Im Umkehrschluss heißt das natürlich, du bist in den Kurven dann ein bisschen langsamer, weil ansonsten würde man das ja auf jeder Strecke machen und einfach sagen, okay, fahre ich jetzt überall mit möglichst wenig Luftwiderstand, wenn ich damit schneller bin. Das wirkt sich halt auch negativ aus. Ganz interessant hat man das gesehen beim letzten Rennen in Spa. Du hast es ja angesprochen, dass dieser Flügel teilweise mittlerweile auch auf anderen Strecken schon verwendet wird. Da hat nämlich Red Bull im Training bei Daniel Ricciardo mit diesem Monza-Flügel experimentiert, was dafür gesorgt hat, dass Ricciardo tatsächlich in den Sektoren 1 und 3, wo es halt auf Topspeed ankommt, der schnellste im Feld war. Und im kurvigen Mittelsektor hat aber dann im Gegenzug, glaube ich, 2 oder sogar 2,5, 3 Sekunden verloren. Also das war ein eklatanter Unterschied. Und ich glaube, der ein oder andere, Ola hat ja vorhin auch schon mal die Formel-1-Spiele angesprochen, jeder, der mal im Videospiel so ein bisschen mit dem Setup rumexperimentiert hat, gerade auf Monza, war ich tatsächlich früher auch immer einer, der sich gesagt hat, okay, du nimmst jetzt einfach den Flügel komplett weg, mehr oder weniger, bist dann auf den Geraden möglichst schnell, war dann da auch immer vorne und hab's dann tatsächlich auch in den Kurven wieder verloren. Und ja, im Prinzip genau das ist es halt. Also in Monza versucht man halt mit möglichst wenig Flügel, wie es heißt, zu fahren. Und es ist tatsächlich so, dass sich die Teams auch so ein bisschen darüber beschweren, weil sie sagen, Monza ist eigentlich für uns das teuerste Rennen, weil wir müssen nur für dieses eine von 20 Rennen im Kalender einen komplett eigenen Flügel bauen. Und das ist natürlich gerade für die kleineren Teams immer relativ nervig, weil du baust diesen Flügel, der kostet tierisch viel Geld und ja, im Prinzip bei den anderen 19 Rennen kannst du nicht benutzen.
Ja, Ole, dann ist es allerdings wieder so, dadurch, dass dieser Flügel natürlich sehr viel Performance liefert für die Teams, die eh schon eine gute Leistung haben, dass eigentlich an Ferrari und Mercedes kein Weg vorbeiführt. Ne? Also so Red Bull, Force India, alles das, was hinterherfährt, diese Saison wird auch im Monza hinterherfahren.
Ja, also da nimmt sich das ja nicht viel dann letztendlich, weil die, die gut sind, sind auf jeder Strecke gut. Gibt natürlich vielleicht einige von den hinteren Teams, die ein bisschen vielleicht einen Sprung machen können, so wie Force India zum Beispiel. Die sollten auf dem Papier in Monza sehr gut sein, vielleicht sogar besser als Red Bull. Aber Red Bull hat auch schon Rennen in Monza gewonnen. Von daher wäre ich mir da mal nicht so sicher, ob da sich da so viel bewegt. Ja, da bin ich gespannt. Ich bin auch auf McLaren gespannt, muss ich sagen. Ich glaube, Fernando Alonso würde am liebsten mit seinem Indycar in Monza fahren dieses Jahr. Das wird aber nichts. Aber vorne ist es natürlich so, dass die beiden Top-Teams sich bekämpfen werden. Und ich glaube auch, da ja Ferrari noch das Motoren-Update bringt, dass das sehr, sehr eng sein wird.
Ruben Giole Dangi hat uns eine Frage bei Facebook geschickt. Ferrari hat Heimrennen. Ja, wir sollten ja eigentlich auch nicht mehr darüber sprechen, mit dem, ich habe das Gefühl, dass beim Heimrennen ist ein Vorteil. Also deswegen, also, aber anders geht's jetzt nicht. Kann Ferrari, glaubst du, Ruben, kann Ferrari nochmal ein bisschen was schrauben an Motor, dass man dieses kleine Defizit, was man gegenüber Mercedes hat, vielleicht an diesem Wochenende eben nicht hat, gepaart mit eben diesem Monza-Flügel? Glaubst du, dass Ferrari alleine für Monza, alleine weil es jetzt das Heimrennen ist, weil jetzt sehr viel auch sehr positiv in dieser Saison ist, dass sie nochmal irgendwas ganz Besonderes bringen für dieses Rennen?
Sie werden es auf jeden Fall versuchen. Also es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass sie den neuen Motor ausgerechnet jetzt zum Heimspiel bringen. Da werden sie sich sicherlich was ausrechnen. Aber ob das letztendlich genug ist, ist halt dann wieder, da sind wir dann wieder beim Spekulieren, weil niemand kennt diesen Motor, niemand weiß, wie viel mehr er bringt. Und ich glaube tatsächlich im Rennen könnte es reichen, um an Mercedes dran zu bleiben. Im Qualifying dürfen wir halt nicht vergessen, dass Mercedes immer noch diesen sagenumwobenen Qualifying-Modus hat, wo sie halt dann nochmal die entscheidenden Zehntel finden und ja, Ich persönlich denke, Mercedes hat immer noch einen kleinen Vorteil, aber natürlich, Ferrari wird alles versuchen. Sie werden mit dem neuen Motor jetzt quasi nochmal das letzte Ast ziehen, weil es wird ja das letzte Motoren-Update sein, höchstwahrscheinlich. Zumindest dürfen sie danach nicht mehr straffrei wechseln. Aber da müssen wir uns dann wirklich überraschen lassen, wie viel das letztendlich bringt.
Weißt du eigentlich oder ist da irgendwas bekannt drüber, dass in diesem zweiten Überholversuch von Vettel in Spa nach dem Restart Hamilton diesen Qualifying-Modus drücken konnte?
Ob es der Qualifying-Modus war, weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist tatsächlich so, dass Hamilton in irgendeinem falschen Modus war. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es der Qualifying-Modus war, weil dann hätte er ja eigentlich schneller sein müssen. Oder meinst du gerade was anderes? Vielleicht reden wir
gerade anderen. Nee, ich meinte gerade, als er dann oben wieder nach der Camel Straight dann doch wieder vor ihm war. Also dass er dann doch wieder diesen anderen Modus zünden konnte.
Ja, also Mercedes gibt diesen Qualifying-Modus teilweise auch im Rennen frei.
Okay.
In Belgien so war, das weiß ich jetzt in dem speziellen Fall nicht. Aber sie machen es extrem ungern, weil es halt auf die Zuverlässigkeit geht. Und ich glaube, ein paar Runden können sie ihn fahren, aber das machen sie halt, wie gesagt, nur im Notfall, wenn sie es wirklich brauchen. Und in Belgien war es offenbar, also wäre so ein typischer Fall gewesen, wo ich mir durchaus vorstelle, dass sie sagen, okay, wir geben diesen Modus jetzt frei für 4-5 Runden, damit er sich ein bisschen von Vettel absetzen kann.
Ja, Ole, dann schauen wir mal ein bisschen, was dahinter ist. Du hast gerade McLaren angesprochen, du hast die anderen Teams angesprochen. Wen siehst du denn leistungstechnisch im Mittelfeld den ein oder anderen Sprung wagen an diesem Wochenende?
Ja, definitiv aus India. Also die haben den Speed und man sieht ja auch, dass sie bisher schon sehr gut gepunktet haben und deswegen würde es mich wirklich, wirklich stark überraschen, wenn sie da nicht gut wären in Monza. Also sie können in meinen Augen mit ein bisschen Glück sogar ums Podest mitfahren. Dann gibt's natürlich noch Williams, wo man sagen würde, okay, die müssten eigentlich auch stark sein, das glaube ich aber persönlich nicht. Und dann wäre mein Tipp Haas. Ja, außer die Bremsen funktionieren mal wieder nicht beim Haas, was ja in Monza auch so ein Thema ist, aber die dürften auch gut sein. Alle anderen, ja, Renault, Toro Rosso, ja, die sind wahrscheinlich da, wo sie immer sind, aber mein Tipp, wie gesagt, Force India, wenn sie sich nicht wieder ins Auto fahren.
Ruben, ist der Renault-Motor stark genug, um sich zu behaupten dort?
Frage, das wird sich zeigen. Also ich glaube, der Renault-Motor ist nicht so schlecht, wie er häufig gemacht wird. Also er ist durchaus in der Lage, auch auf solchen Strecken zumindest mitzuhalten. Also gerade wenn man auch sieht, dass Nico Hülkenberg zum Beispiel in Spa ja quasi bester Pilot im Mittelfeld war, da hat er ja auch zahlreiche andere Kundenautos mit Ferrari oder Mercedes-Motor hinter sich gelassen. Ich glaube tatsächlich, Renault ist nicht so weit weg. Das große Problem, was Renault hat, ist eher die Zuverlässigkeit. Ich glaube, die Performance, da haben sie einen Sprung nach vorne gemacht. Aber gerade wenn man sich Red Bull anschaut, da passt einfach, oder halt insbesondere Max Verstappen, da passt einfach von der Zuverlässigkeit her nicht. Aber ich glaube, von der Performance her sind sie nicht so schlecht. Also ja, ich glaube, mit Abstand die größten Probleme dürfte Honda haben.
Ja, und das hat sich ja eventuell bald erledigt, aber mehr dazu im Laufe der Sendung. Der zweite Knackpunkt, Teamwork. Ich habe das ganz kurz angesprochen. Wir haben eine Frage reinbekommen von Michael Kirchmann. Ich lese das einfach mal vor. Wird Ferrari im Quali nach der positiven Erfahrung von Spa voll auf Windschatten auf der Geraden nach der Ascari setzen und ist somit die Pole trotz schwächerem Motors möglich? Das kann man über unsere Facebook-Seite, die ihr gerne liken dürft, wo ihr auch gerne vor jeder Sendung Fragen stellen dürft. Ich poste das immer, wann wir aufnehmen. Möglichst zeitnah, manchmal ist es ein bisschen spontan. Deswegen gut, dass Michael da so schnell dabei war. Ruben, könntest du dir vorstellen, dass Kimi Räikkönen eventuell, wenn er sich sozusagen auf einem guten Platz qualifiziert hat für ihn, Sebastian Vettel ziehen könnte?
Ich glaube tatsächlich, Ferrari hat das früher schon mal gemacht mit Alonso und Massa. Das müsste auch in Monza gewesen sein. Ich kann es mir schon vorstellen, auch wenn Sebastian Vettel selber nach Spa gesagt hat, normalerweise macht man sowas eigentlich nicht, weil funktioniert meistens sowieso nicht so, wie man es haben möchte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es versuchen. Aber ob das letztendlich wirklich so einen großen Unterschied macht, ist halt auch nochmal eine andere Frage.
Ja, weil eben die Mercedes ja theoretisch das Gleiche machen könnten, ne, genau. Ole? Also Bottas könnte das ja, er sagt ja selber, die Nummer-2-Rolle, die da kann er selber was gegen machen. Aber wenn jetzt Toto sagt, Bottas Slipstream und sowas und dann Lewis Hamilton for the Championship, dann wird es schwierig.
Ja, Toto sagt dann hold the line wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, die könnten das natürlich auch machen, kann jeder machen, ne? Also, aber ja, ich glaube, Mercedes hat das nicht nötig. Ich glaube, Ferrari auch nicht, gerade mit dem neuen Motoren-Update. Also die setzen setzen natürlich alles darauf, beim Heimspiel zu gewinnen und auf der Pole zu stehen. Und geradeaus fahren können sie im Prinzip alle, nur der eine besser und der andere schlechter. Es ist natürlich eine Möglichkeit, das zu tun, aber das geplant zu tun und das dann so hinzubekommen, wie man es denn haben möchte, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig und vielleicht irritiert das dann auch so ein bisschen. Deswegen würde ich damit nicht rechnen, sowohl bei Ferrari als auch bei Mercedes.
Ruben, welches Team arbeitet für dich eigentlich am besten zusammen?
Tatsächlich ganz spontan würde ich jetzt sagen Ferrari, weil ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Sebastian Vettel in dieser Saison schon ein paar Punkte gewonnen hat durch die Mithilfe von Kimi Räikkönen. Wobei man kann natürlich Zusammenarbeit kann man jetzt halt auch immer unterschiedlich auslegen. Also bei Mercedes arbeitet man sicherlich auch sehr gut zusammen, aber halt auf eine komplett andere Art und Weise. Also bei Mercedes hat man eben diese andere Philosophie, zumindest jetzt noch, dass man sagt, beide Fahrer sind gleichberechtigt. Da werden Daten ausgetauscht und alles Mögliche, also die werden auch sehr gut zusammenarbeiten, das ist keine Frage. Aber Ferrari macht es natürlich, oder sagen wir mal so, weil Kimi Räikkönen macht es halt mit. Also er hat kein Problem damit, er hat noch nie ein böses Wort drüber verloren, wenn er für Vettel mal wieder den Wasserträger spielen musste. Und ja, von daher, ich würd schon sagen, bei Ferrari ist die Zusammenarbeit, je nachdem wie man es auslegt, am besten.
Okay, Ole. Ferrari in Sachen Teamwork auf Nummer 1, warum nicht Mercedes?
Ja, ich glaube, Mercedes ist da schon dicht dahinter, aber Mercedes hat sich eben nicht festgelegt auf einen Piloten, sondern man setzt so ein bisschen auf beide. Jetzt geht man in Richtung Hamilton, allerdings erst in der zweiten Saisonhälfte, das könnte etwas spät sein. Bei Ferrari ist es halt so, dass man von Anfang an wahrscheinlich gesagt hat, so, Vettel ist der Typ und alle fahren für Vettel und Kimi macht das halt mit, weil er ein guter Typ ist und weil ihm das wahrscheinlich auch wichtig ist und weil ihm alles andere, glaube ich, auch egal ist. Und vielleicht ist das ja am Ende der Schlüssel zur Weltmeisterschaft. Es ist halt wie in einem guten Radteam, wo es halt einen Star gibt und der Rest fährt für ihn. Und so macht Ferrari das und Mercedes sollte das vielleicht auch machen.
Und da werden wir wieder beim Thema Windschatten geben. Ne? Das ist beim Radteam ja auch nicht anders. Richtig. Wir werden gleich noch über schlechtes Teamwork sprechen und was das eventuell auch für das Rennen in Italien bedeuten könnte. Vorab aber der Hinweis für euch, dass wir die Box-WM 2017 übertragen. Erstmals seit 1995 ist die Box-WM wieder in Deutschland und zwar in der Sporthalle Hamburg. Und meinsportradio.de ist live vor Ort dabei und überträgt die Halbfinals und Finals in voller Länge live. Kommentiert von der bekannten Boxstimme Matthias Preuß und Boxmanager Dennis Lindner. Das Ganze startet morgen am 31. August um 17.45 Uhr, der erste Halbfinaltag und dann bis zum 2. September alles live bei uns im Eventstream, in unserer App, die ihr euch im Google Play Store und im App Store von Apple kaufen könnt, über unsere Webseite meinsportradio.de, ja, und natürlich auch im Nachhinein on demand. Also ihr werdet voll ausgestattet für die Box-WM. Das Ganze wird präsentiert von Boxsport TV. Und ich mache eine kurze Pause und dann geht's dir gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Ole Waschkau, meinen Co-Moderator und unseren Gast von motorsporttotal.com, Formel1.de, die Portale, die Starting Grid präsentieren, Ruben Zimmermann. Der große Preis von Italien in Monza steht auf dem Programm und Teamwork ist ein großes Thema aktuell in der Formel 1. Wir haben gerade über gutes Teamwork gesprochen. Vielleicht bevor wir über schlechtes Teamwork sprechen, über durchschnittliches Teamwork sprechen, Ruben. Red Bull, Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Aktuell knatscht es zumindest in der Technik von Max Verstappen immer weiter. Da ist ordentlich Sand im Getriebe und für ihn ist es alles andere als erfolgreich dieses Jahr. Und Daniel Ricciardo hat sich die Pressekonferenz nach dem Spa-Rennen als Möglichkeit genommen, so ein bisschen über Max Verstappen auch zu witzeln, ne, dass er jung ist und ungestüm und hat das alles auf ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Da muss ich jetzt schon die Frage stellen und vielleicht kannst du da ja auch mal ein bisschen was in Erfahrung bringen über das Wochenende in Italien. Glaubst du, der Stallfrieden bei Red Bull ist so happy-go-lucky, wie sie immer tun?
Tatsächlich war jetzt Ungarn so das erste Beispiel, wo man gemerkt hat, es geht auch anders. Also ich glaube, dass da zwei Fahrer bei Red Bull sind, die beide um die WM mitfahren wollen. Das einzige Problem ist halt in diesem Jahr und auch im letzten Jahr schon, war beziehungsweise ist es halt einfach nicht möglich, weil das Auto zu schlecht ist. Solange das der Fall ist, ist es den beiden, glaube ich, auch relativ egal. Also es wird einem Max Verstappen natürlich jetzt nicht geschmeckt haben, dass ein Daniel Ricciardo in Baku gewonnen hat, aber ich glaube, das kann er relativ gut wegstecken, weil er weiß, es geht sowieso nicht um die WM und das ist eben dieses ultimative Ziel, was die beiden haben. Solange die nicht um die WM fahren, wird es da keine größeren Auseinandersetzungen geben. Auch diesen Crash in Ungarn hat man ja relativ schnell dann auch abgehakt. Aber wie gesagt, das war schon so ein erstes Beispiel, wo man gesehen hat, es kann auch anders zugehen zwischen den beiden. Und ich glaube, wenn es die Situation geben sollte, möglicherweise dann im kommenden Jahr, dass Red Bull wirklich mal ein Auto hat oder einen Motor, mit dem man um den Titel mitfahren kann, ich glaube, dann werden die sich auch nichts schenken. Also ich glaube, dann steuert man da auf eine ähnliche Situation zu, wie es sie auch bei Mercedes in der Vergangenheit mit Hamilton und Rosberg gab.
Ja, Ole. Red Bull Racing. Wer wäre eigentlich für dich aktuell so die Nummer 1? Also wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du müsstest dich hinter den Fahrer stellen. Wer wäre das für dich?
Bei Red Bull jetzt?
Ja.
Daniel Ricciardo.
Warum? Nur wegen der Punkte? Also weil ich meine, Max Verstappen zeigt ja keine schlechten Leistungen. Es ist ja nur, dass das Auto nicht hält.
Das ist natürlich richtig. Aber ja, er müsste sie halt zeigen, beziehungsweise dürfte halt nicht so viel ausfallen. Aber da kannst du halt nicht sagen, ich stelle mich hinter Max Verstappen. Wenn der dann die Ergebnisse nicht liefert, aus welchen Gründen natürlich auch immer. Ich finde aber Ricciardo noch das Stückchen besser, abgeklärter und auch erfahrener. Und deswegen würde ich mich natürlich für den Ricciardo entscheiden.
Okay, Max Verstappen hat in der Sendung Pep Talk, der niederländischen Motorsport-Sportsendung, Red Bull das Team in Schutz genommen, aber erneut Kritik an Renault geübt, Ruben. Jetzt haben wir bei Honda Alonso, der die ganze Zeit rummosert. Jetzt mosert Verstappen gegen Renault rum. Kommt da das nächste Problem irgendwie zwischen Motorenlieferant und Team erneut auf Red Bull zu? Man ist ja sowieso nicht so ganz zufrieden mit Renault.
Also es gibt, zumindest haben wir das so mitbekommen, dass das nach diesem Rennen in Spa tatsächlich relativ große, oder sagen wir, dass es ziemlich heiß hergegangen ist zwischen Red Bull und Renault. Also da waren dann Berichte zu hören, dass das unter anderem Christian Horner, glaube ich, mit Cyril Abitbol relativ laut geworden sein soll, oder zumindest, dass sie eine relativ hitzige Diskussion geführt haben. Den Hintergrund dafür, der dürfte relativ klar sein, nämlich der Ausfall von Verstappen. Und das Ganze passiert tatsächlich deshalb, weil, glaube ich, genau das der Fall ist, weil nämlich genau Red Bull weiß, wenn das sich nicht bessert mit dem Motor spätestens im nächsten Jahr, dann wird Verstappen den Vertrag dort nicht verlängern oder möglicherweise vorzeitig auflösen, falls es eine Ausstiegsklausel gibt. Und das ist natürlich genau das, wovor sie Angst haben, weil sie möchten natürlich diesen Max Verstappen unbedingt halten. Sie wissen, dass auch dann Ende 2018 bei Mercedes und Ferrari Plätze frei werden. Und dass es durchaus auch von diesen beiden Teams Interesse grundsätzlich an Max Verstappen gibt. Und deswegen werden sie da alles dran setzen, dass sie irgendwie zusammen mit Renault diesen Motor auf die Beine bekommen, weil ansonsten, ja, Verstappen hat ja auch selber schon gesagt, er macht das nicht mehr ewig mit, und wenn sich das nicht bessert im nächsten Jahr, dann hat Red Bull, glaube ich, ein ziemliches Problem in der Fahrerfrage.
Denn auch da ist natürlich Teamwork ganz wichtig, was diese Motorenlieferantengeschichte angeht, Ruben. Es gab nach einer Session bei Sky ein Interview von Sascha Roos und Marc Surer mit Cyril Abitbol. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, zufällig. So richtig, also das ist jetzt so mein Eindruck gewesen, ja. Hat man bei Renault eigentlich noch so richtig Bock auf Red Bull? Weil, naja, das klang jetzt irgendwie anders. Es war so nach dem Motto, ja, was Red Bull da macht, das wissen wir auch nicht. Hü und Hopp, und man möchte ja eigentlich, glaube ich, auf Dauer sein Werksteam nach vorne bringen.
Also tatsächlich, ich muss erst mal sagen, das Interview selbst habe ich nicht gesehen. Ob Renault noch Bock auf Red Bull hat, naja, also Red Bull zahlt halt relativ gutes Geld. Von daher, das nimmt man bei Renault sicherlich gerne mit. Aber du hast natürlich schon recht, also dadurch, dass man jetzt auch wieder ein eigenes Werksteam hat, ist natürlich dann auch irgendwann dieser Gewissenskonflikt so ein bisschen da. Also momentan ist das Werksteam noch nicht gut genug, um die WM mitzufahren. Aber das soll ja auch langfristig das Ziel sein. Man sagt auch selber, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich noch nicht reichen, aber so vielleicht ab 2019 wäre es dann schon so das Ziel. Und dann hast du natürlich wirklich ein Problem, wenn du ein Werksteam hast und gleichzeitig noch ein Kundenteam mit Red Bull und beide wollen um den Titel mitfahren. das bringt dich natürlich dann auch in einen gewissen Gewissenskonflikt. Das war ja tatsächlich auch der Grund, warum damals McLaren von Mercedes weggegangen ist, weil eben Ron Dennis damals gesagt hat, das funktioniert so nicht. Weil wenn Mercedes jetzt ein eigenes Werksteam hat, können wir als Kunde niemals Weltmeister werden. Und das ist sicherlich ein spannendes Thema. Da wird man dann abwarten müssen, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt, sofern es dann überhaupt noch weitergeht zwischen Red Bull und Renault.
Spannend bleibt es sicherlich auch bei Force India, Ole, ne? Esteban Ocon und Sergio Perez. Man kommt sich jetzt auch bei Social Media wieder näher. Man entschuldigt sich, man nimmt Sachen zurück, die man gesagt hat. Aber trotzdem, so ein bisschen freuen wir uns doch auch schon auf die nächste Konfrontation, oder?
Ja, es ist, also wenn sich die Mercedes nicht mehr duellieren, ne, dann machen sie jetzt halt die Force India. Also irgendwo muss es ja der Fall sein. Also ich glaube, es geht auch noch ein bisschen weiter. Also die beiden schenken sich ja beide nichts, ja. Es ist ja nicht so, dass einer total unschuldig ist, sondern ja, die sind ja beide, wie soll ich sagen, aber sie sind beide mit dran schuld, sagen wir mal so. Und ja, vielleicht ja schon ein Monster. Also ich erinnere mich da zum Beispiel natürlich an die Szene 93 mit den beiden Minardi auf der Start- und Zielgeraden, falls sich dann noch jemand von den Hörern dran erinnert oder das gesehen hat, mit Christian Fittipaldi und weiß ich nicht mehr, in der letzten Runde, wo der eine dem anderen hinten drauf fährt und sich erstmal überschlägt. Also vielleicht sehen wir auch sowas von mir. Das wäre eigentlich ganz lustig.
Ja, und Ruben, ich verlange von dir, ne? Perez und Ocon sitzen in der Pressekonferenz. Ich verlange von dir, dass du da ordentlich Öl ins Feuer gießt.
Ja, da ist die Frage, ob das überhaupt nötig ist, beziehungsweise tatsächlich diese Entschuldigung, die es von Esteban Ocon gab, ich will ihm da jetzt natürlich nichts unterstellen, aber das klang für mich schon sehr nach so einem bisschen, als hätte da die PR-Abteilung so ein bisschen eingegriffen, hätte gesagt, so Jungs, jetzt fahrt mal einen Gang zurück und hätte dann dieses Statement ihm so mehr oder weniger auch in den Mund gelegt. Weil ich glaube schon, auch wenn man das nach außen jetzt so ein bisschen anders verkauft, aber natürlich darf man auch nicht vergessen, natürlich, es gibt diese Emotionen im Cockpit, da bewertet man Sachen komplett anders. Aber das ist jetzt nicht zum ersten Mal vorgekommen in diesem Jahr und ich glaube, also wirklich dicke Freunde werden die in diesem Jahr nicht mehr werden.
Wie schätzt du das bei Carlos Sainz und Daniel Kvyat ein? Bei Toro Rosso? Ich meine, die sind auch noch auf der Suche nach wichtigen Punkten. Ja, und die möchten, glaube ich, auch, und das ist ja auch der Anspruch gewesen von Franz Tost und dem Team, es sollte dieses Jahr dann doch schon ein bisschen mehr werden als immer nur 9., 10. Plätze. Und auch da hat man so ein bisschen das Gefühl, so richtig gut greifen die Zahnräder da auch nicht ineinander. Ist das auch so ein Eindruck, den du teilst?
Ja, absolut. Tatsächlich gab es da auch jetzt relativ kritische Stimmen von Helmut Marko, der auch gesagt hat, eigentlich haben wir ein Auto, das gut genug ist für diesen 5. WM-Platz, aber sie bringen es halt einfach nicht zusammen. Und das ist tatsächlich was, wo ich ihm auch recht geben muss, zumindest von außen ist das so ein bisschen der Eindruck, dass irgendwie jeder von den beiden Fahrern zumindest so ein bisschen mit seinen eigenen Sachen zu kämpfen hat. Also bei Sainz hat man das Gefühl, der hat sowieso schon abgeschlossen mit Toro Rosso, der möchte nächstes Jahr gerne im Red Bull fahren, was nicht passieren wird, oder deswegen schaut er sich jetzt um, vielleicht könnte bei Renault irgendwas gehen, aber ich glaube, der hat mit diesem Kapitel Toro Rosso schon so ein bisschen abgeschlossen. Bei Daniel Kvyat hat man sowieso, oder ich zumindest seit anderthalb Jahren das Gefühl, dem ist alles scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, also auch wenn man sich seine Interviews anhört, der nimmt also überhaupt kein Blatt mehr vor den Mund, dem ist eigentlich auch wirklich alles egal, seitdem er da von Red Bull degradiert wurde und wieder zurück musste zu Toro Rosso. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die haben beide so viel mit sich selbst zu tun und verlieren dadurch eben dieses Ziel, diesen 5. WM-Platz auch so ein bisschen aus den Augen. Also jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Das macht's halt schwierig für das Team. Also Stichwort Teamwork, um es mal positiv oder freundlich zu formulieren, es könnte bei Toro Rosso noch ein Stückchen besser sein.
Und bei McLaren, Ole, hält Stoffel van Dorne da so ein bisschen die Teamwork Fäden in der Hand, weil Fernando Alonso ist ja auch sehr mit sich selbst beschäftigt, mit Honda, mit Ideen für später, aber so richtig im Jetzt, hier und jetzt scheint nur Stoffel van Dorn irgendwie zu leben, der ja auch versucht hat, ihn da ein bisschen unter die Arme zu greifen in Spa, was nicht funktioniert hat so richtig. Da ist auch irgendwie so ein bisschen was raus, ne?
Ja, wobei ich natürlich nicht weiß, wie das bei Alonso ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Kameras aus sind und er in der Box ist, ein bisschen anders ist, als wenn sie an sind und er nach den Rennen was sagen muss. Ich glaube, bei McLaren Honda ist hängt der Haussegen sowieso schief und man arbeitet ja eher nicht miteinander. Das hat man ja irgendwie noch nie gemacht. Deswegen sind sie natürlich auch nicht erfolgreich, weil McLaren gefühlt nur meckert und Honda irgendwas macht, aber es ist den McLaren so gefühlt so ein bisschen egal. Und Fernando Alonso auch, der macht halt sein Ding und ja, beschwert sich dann hinterher wieder. Natürlich auch irgendwo zurecht. Und Stoffel van Dorn ist halt, der fährt dann einfach nur und hält seinen Mund. Weil was soll er auch sagen? Wenn er sich ihn jetzt auch noch beschweren würde, das wäre halt schwierig, glaube ich, weil es auch sein erstes Jahr ist und da er vielleicht nicht auch nicht so das Recht dafür hat oder er sieht das halt ganz locker. Anders als Alonso, weil bei Alonso geht es natürlich um was vollkommen anderes und es ist einfach immer lustig zu beobachten, weil gefühlt gibt es, deswegen machen wir ja diese Rubrik hier auch, Neues von McLaren, auch weil es gefühlt jede Woche, beziehungsweise es gibt jede Woche einfach eine neue Story und man schlägt jede Woche von neu die Hände über den Kopf. Aber vielleicht fährt ja Fernando Alonso wie letztes Jahr die schnellste Rennrunde.
Das kann natürlich durchaus sein. Um dieses Teamwork-Thema abzuschließen, um das rund zu machen, nochmal zum Schluss die generelle Frage. Inwieweit ist Teamwork bei so einem Rennen zwischen den Fahrern beim Qualifying überhaupt möglich?
Also möglich ist es schon, das haben wir ja auch in der Vergangenheit immer gesehen, dass man immer versucht oder immer mal wieder versucht, partiell dem Teamkollegen so ein bisschen zu helfen, wenn das Team das sagt. Das gab es ja auch bei Toro Rosso, ich weiß gerade nicht mehr, auf welcher Strecke es war, ich glaube es war in Baku, wo es auch quasi hieß, mal bekommt der eine Windschatten im ersten Versuch, im zweiten Versuch bekommt dann der andere Windschatten, wo sich dann aber auch einer von beiden Fahrern nicht mehr dran gehalten hatte, ich weiß nicht mehr, wer von beiden, um ganz ehrlich zu sein, und dann gab es danach halt auch wieder Stunk. Also sowas kann halt auch nach hinten losgehen, wenn sich halt einer nicht dran hält oder das halt so ein bisschen verpatzt. Also ich denke, wir werden mindestens ein Team sehen, was da so ein bisschen was versuchen wird im Qualifying. Wie gesagt, ob es funktioniert, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Dann haben wir noch einen dritten Knackpunkt, den wir antasten müssen, und zwar das Wetter. Ole, Ruben wird ja nicht viel deutsche Vita haben, denn Freitag und Samstag ist eher mies, mies und mau. Sonntag ist bedeckt, aber da ist die Regenwahrscheinlichkeit ein bisschen geringer aktuell. Was wünschen wir uns eigentlich mehr als Fans? Dass es Freitag und Samstag, vor allem freitags, wo die Teams so ein bisschen ihr Setup einüben wollen, regnet und es dann Sonntag ein bisschen schwieriger wird? Oder wünschen wir uns lieber im Rennen Regen, so herum?
Das ist eine schwierige Frage. Also natürlich würde ich mir das eigentlich im Rennen eher wünschen, beziehungsweise im Qualifying, weil im Qualifying kann natürlich dann was passieren, wenn die Strecke vielleicht auch so ein bisschen abtrocknet und so. Freitag ist es ja, also sie kriegen es ja meistens auch dann so hin. Ja, also ich kann mich jetzt in den letzten Jahren an keine Rennen erinnern, wo jetzt beim Setup bei wem was nicht gestimmt hat, weil es geregnet hat am Freitag. Stichwort 2008, ne? Sebastian Vettel, Pole im Regen, und dann der Sieg auch am Sonntag im Regen. Also in Monza ist es vielleicht dann auch noch was anderes, weil es ein spezielles Rennen ist. Bin da mal gespannt und lasse mich überraschen. Ein Regenrennen in Monza wird mir aber ganz gut gefallen, ehrlich gesagt.
Vielleicht noch mal ein bisschen aus technischer Sicht, Ruben. Wir haben es ja in Spa letzte Woche erlebt, als es Freitag geschüttet hat, wie aus Eimern, ist keiner mehr gefahren. Es fehlten Runden, es ist natürlich schwierig gewesen, für die Teams Daten zu sammeln. Dann hatten sie das Glück, dass es am Samstag nicht geregnet hat. Im dritten freien Training konnten sie dann, sag ich mal, vernünftig nochmal alles einstellen. Nehmen wir mal an, jetzt ist es Freitag und Samstag so, dass es durchaus zwischendurch immer mal zum großen Schauer kommen könnte. Die Teams müssen natürlich darauf achten, sich die Teile nicht kaputt zu machen. Stichwort Monsterflügel, ne? Stellt man sich vor, man schlägt hinten ein und macht sich diesen Flügel kaputt, das wird teuer. Wie entscheidend ist das, freitags und samstags viel fahren zu können dann für das Rennen?
Ja, ich habe tatsächlich gerade, als du die Frage an Ole gestellt hast, auch schon drüber nachgedacht, ob lieber Freitag, Samstag oder Sonntag Regen. Also aus Sicht des Fans würde ich mir den Regen auf jeden Fall am Sonntag wünschen, weil sonst dazu führen wird, dass am Freitag relativ wenig gefahren wird. Das ist jetzt nicht nur oder nicht erst seit diesem Jahr so, das haben wir auch in den vergangenen Jahren schon häufiger mal gesehen. Wenn es am Freitag nass war, sind die Teams nicht rausgegangen. Ganz einfach aus dem Grund, weil du halt nichts lernst. Also wenn du weißt, im Rennen ist es trocken, dann bringt's dir rein gar nichts, im Regen da rumzufahren. Und das Risiko, dass du halt wirklich das Auto zerlegst, ist halt einfach zu groß. Deswegen macht's halt auch keiner. Es stimmt natürlich, tut das der Spannung insofern gut, weil die Teams halt nicht dazu kommen, das Setup komplett auszusortieren. Also wenn wir wirklich davon ausgehen, es regnet am Freitag komplett durch, Ich glaube, wir hatten es in China in diesem Jahr, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das heißt praktisch, du lernst am Freitag gar nichts, kommst am Samstag hin, hast noch dieses FP3, eine Stunde lang, 60 Minuten und danach geht's schon ins Qualifying. Und das ist halt echt schon extrem wenig Zeit, um am Setup zu arbeiten. Das heißt, alle Teams, oder sagen wir mal zumindest die Top-Teams, die werden auf jeden Fall hoffen, dass es am Freitag trocken bleibt. Für die kleineren Teams wäre es gar nicht so schlecht, wenn es am Freitag regnet, weil dann kommt eben keiner dazu, wirklich das Setup zu perfektionieren und das erhöht natürlich die Chancen, dass du vielleicht einen Glückstreffer landest und dann doch ein bisschen nach oben kommst in der Hackordnung.
Okay, dann werden wir das Wetter natürlich auch im Auge behalten, Ruben noch viel mehr, denn er muss ja schauen, dass er sich die richtigen Sachen einpackt, damit er nicht zu nass wird. Und aber es wird ja nicht so kalt, also hast du da auf jeden Fall Glück gehabt. Ihr habt vielleicht Glück und könnt nächstes Jahr beim großen Preis von Ungarn live an der Strecke sein. Zwei Karten verlosen wir für den Saisonsieger unseres Tippspiels. Wenn ihr also mitmachen wollt, wenn ihr schon dabei seid, vergesst nicht zu tippen für dieses Wochenende, Qualifying, Rennen und dann am Ende der Saison auf Platz 1 stehen. Dann gibt es einmal zwei Tickets für die Haupttribüne, Wochenendticket für den großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring. Anreise und Verpflegung und Unterkunft sind nicht mit inbegriffen, aber Karten zur Verfügung gestellt von motorsporttotal.com, Formel1.de. Einfach auf meinsportradio.de oben auf Aktionen im Dropdown-Menü auf Kicktipp Formel 1 mitmachen, dabei sein und am Ende der Saison gewinnen. Und das Ziel für euch muss es sein, Ruben Zimmermann von Platz 1 zu schubsen. Ja, aktuell ist er ja auf Platz 1. Echter Experte, bin gespannt, was er für Italien tippt, zumindest vor dem Rennen. Er ändert seine Tipps ja immer zwischendurch. Das habt ihr ja letzte Woche mitbekommen. Wir machen gleich weiter, eine kurze Pause noch und dann gehen wir in den Kessel Buntes. Einige tolle Meldungen, die rausgekommen sind. Nochmal der Hinweis darauf, wie alt ein Fahrer von Williams sein muss. Ja, macht euch da nochmal ganz kurz drüber Gedanken und bleibt dann dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Die große Vorschau auf das Rennwochenende in Monza. Der Traditions-Grand Prix in Italien steht auf dem Programm. Ferrari will natürlich gewinnen. Das ist ganz klar. Dieses Heimspiel vor den Tifosi, das wollen sie nutzen. Wir können es alles live sehen auf RTL, auf Sky, beim ORF und wo auch immer ihr die Formel 1 schaut. Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de wird an der Strecke sein. Nächste Woche dann hier bei Starting Grid seine Eindrücke mit uns mitteilen, vielleicht auch ein bisschen Boxengeflüster mitnehmen für uns, das würde uns natürlich freuen, aber es ist immer schön, finde ich, einen Eindruck von der Strecke zu haben und auch jemand, der ganz nah dran ist, deswegen Ruben, wir freuen uns dann auch auf nächste Woche, denn dann bist du wieder da und Ole Waschkau ist da, mein Name ist Kevin Scheuren und wir sind mitten im Kessel Buntes, der letzte Take, das ist immer der News Take hier bei Starting Grid und wir haben was Schönes zu vermelden, denn der Vorverkauf für den großen Preis von Deutschland hat begonnen. 2018 kommt die Formel 1 zurück nach Deutschland an den Hockenheimring vorbehaltlich irgendwelche Änderungen vom 20. bis zum 22. Juli und aktuell gibt es Frühbucherangebote, es gibt Erlebnispakete, günstige Tickets für Jugendliche und ja, ich glaube, es wird ganz schön, wieder einen großen Preis von Deutschland zu haben, Ole, und wir waren ja letztes Jahr im Hockenheimring, es lohnt sich da auch hinzufahren und möglichst früh die Tickets zu sichern, denn diese Frühbucherangebote, gerade bei der Formel 1, die sollte man wahrnehmen.
Ja, definitiv. Und die Formel 1 kommt ja jetzt nur noch selten nach Deutschland, dann sollte man das auch nutzen und vielleicht so Belgien mal als Anspruch nehmen und sich da Karten besorgen, um da mal live dabei zu sein. Denn es lohnt sich, auch wenn die Formel 1 natürlich im im Fernsehen vielleicht nicht mehr so spektakulär wirkt. An der Strecke wirkt sie dennoch. Und es gibt ja noch ein tolles Rahmenprogramm, das kommt auch noch dazu. Und wir haben ja einen deutschen Fahrer, der vielleicht dann Weltmeister ist im Ferrari. Ja? Und wir haben ein deutsches Team, also alle bitte dahin fahren, gleich 8 Karten kaufen, bitte. damit es wieder voll wird. Also das wäre mal eine schöne Sache, wenn es mal wieder ausverkauft wird und nicht, ja, so nur eine Handvoll Leute dahin fährt.
Ruben, wie ist eigentlich da die Gemengelage mit dem Nürburgring? Ist 2018 dann wieder vor, ist das letzte Jahr für die Formel 1 in Deutschland? Oder habt ihr von Formel1.de, motorsporttotal.com irgendwelche Informationen, was den Nürburgring für 2019 angeht?
Also ich persönlich habe noch keine Informationen, aber es ist natürlich so, dass man vielleicht ein bisschen Hoffnung bekommen hat, wenn man sich mal anschaut, welche Stimmen da teilweise vom neuen Formel-1-Besitzer von Liberty Media kommen, die ja deutlich sagen, Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt für uns. Und ich glaube tatsächlich, die wünschen sich auch, dass in Deutschland jedes Jahr ein Rennen stattfindet. Dieses alle 2 Jahre mal Hockenheim-Ring ist denen, glaube ich, auch zu wenig. Jetzt ist die Situation so, dass Hockenheim halt sagt, mehr können wir uns momentan nicht leisten. Es geht halt einfach nicht. Mal schauen, ob Liberty da vielleicht einer der beiden Strecken ein bisschen entgegenkommen wird. Da wird sicherlich Verhandlungen geben. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir dann wieder jedes Jahr Formel 1 in Deutschland haben, egal auf welcher Strecke.
Angekommen sind wir bei unserer Rubrik Neues von McLaren Honda. Es würde eigentlich eine langweilige Sendung sein, wenn nicht in jeder Woche irgendwas drin ist, was Uli auch vorher gesagt hat, denn es passiert jede Woche was bei McLaren Honda. Und Ruben, diese Scheidung, dieser Rosenkrieg zwischen McLaren und Honda, der geht weiter, der geht in die nächste Runde. Jetzt ist so langsam aber sicher rausgekommen, mit wem McLaren gerne zusammenarbeiten möchte. So herum muss es sein. Und zwar mit Renault. Wie weit sind wir da jetzt? Was glaubst du, wie realistisch ist das und wann wird man bekannt geben, dass das vorbei ist? Weil diese Posse, das kann sich ja keiner mehr lange antun.
Naja, das Problem an der ganzen Sache ist, vielleicht ein bisschen zu erklären, McLaren würde gerne weg von Honda. Das Problem ist allerdings, Honda hat ja kein anderes Team. Honda hatte ja ursprünglich mal diesen Deal mit Sauber für 2018, den man dann aber im gegenseitigen Einverständnis wieder aufgelöst hat. Das heißt, Stand jetzt beliefert Honda 2018 nur McLaren. Das heißt natürlich, wenn McLaren sagen würde, nö, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf euch, würde das im Umkehrschluss bedeuten, Honda fliegt raus aus der Formel 1, weil dann haben sie kein Team mehr. Das möchte man unbedingt verhindern, auch von der Formel 1-Führung. Die möchten Honda unbedingt in der Formel 1 halten, weil Honda ist ein großer Name. Und auch wenn sie momentan nicht so performen, wie man sich das wünscht, die möchte man auf jeden Fall halten. Und deswegen ist jetzt so ein bisschen die Situation, dass McLaren quasi versucht, ein anderes Team für Honda zu finden, mehr oder weniger, damit sie ja selber aus diesem Deal aussteigen können, aber gleichzeitig Honda noch in der Formel 1 bleiben kann. Stand jetzt, so sagen zumindest die Gerüchte, sieht es so aus, dass man am liebsten Honda bei Toro Rosso unterbringen möchte und dann selber den Renault-Vertrag von Toro Rosso haben möchte. Also so ein Tausch mit. Ja, es ist relativ komplex, das Ganze. Ob es letztendlich so kommen wird, ich habe da tatsächlich noch meine Zweifel dran, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob Toro Rosso das möchte und auch ob Honda das möchte. Weil natürlich, für Honda ist es auch ein Unterschied, ob ich mit einem großen Namen wie McLaren zusammenarbeite oder ob ich halt so ein kleines B-Team von Red Bull beliefere.
Ja, Ole, wie in so einer schlechten Daily Soap, ne? Ein Paar will sich trennen und der Freund bringt der Freundin schon einen neuen Freund mit. So als Ersatz.
Ja, ich hoffe nur, dass keiner mit Vorjahres-Honda-Motoren fährt.
Am besten noch mit Vor-Vorjahres-Motoren.
Das wäre, glaube ich, ziemlich blöd. Aber ja, das Toro Rosso-Gerücht gibt es natürlich schon länger. Ja, ich glaube, für Toro Rosso macht das gar nicht so einen großen Unterschied, ob sie jetzt mit Renault oder Honda fahren. In der Eden-Ausbildungsteam kann man natürlich vorstellen, dass Papa Sainz das nicht so lustig finden würde. Aber wer weiß, vielleicht ist der Honda auch nächstes Jahr ganz solide. Und ja, der Tausch bietet sich dann natürlich an, aber es ist natürlich wie in einer schlechten Soap, dass da hin und her gedealt wird, nur weil man da irgendwie Honda unbedingt loswerden will. Ob der Renault jetzt so viel besser ist nächstes Jahr, das ist auch die Frage. McLaren Renault klingt natürlich irgendwie ganz cool. Da gibt's natürlich auch die Verbindung zu Fernando Alonso, daher würde das natürlich passen, aber es ist ein bisschen anstrengend und vielleicht sollten sie jetzt wirklich einfach mal sagen, so, pass auf, haben da jetzt keine Lust mehr drauf und geht hin, wo der Pfeffer wächst. Ich meine, sie sind so nett und versuchen das irgendwie noch irgendwie zu dealen, aber langsam sollte man sich da auch entscheiden, sonst wird nächstes Jahr mit einem vielleicht Renault-Motor auch wieder ein Übergangsjahr. Das will man, glaube ich, auch nicht.
Wir bleiben dran. Ja,
sagen muss, es ist halt wirklich, also um sportliche Sachen geht es da eigentlich kaum. Also das ist sportlich, das einzige sportliche Interesse von McLaren ist wirklich, dass sie einen besseren Motor bekommen, aber alles andere drumherum ist halt nur politisch. Also auch zum Beispiel dieser Toro Rosso Honda Deal, der halt auch dann logischerweise von Red Bull eingefädelt werden würde, um halt dann mal zu testen, ob möglicherweise Honda, wenn sie sich verbessern, halt auch für das Red Bull A-Team eine Option wäre, weil die ja auch mit Renault nicht ganz glücklich sind. Also wie gesagt, da sind so viele politische Verflechtungen im Hintergrund, das ist extrem kompliziert.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, werden das weiter beobachten. Auch die Kollegen vom motorsporttotal.com, Formel1.de werden da dranbleiben, wenn ihr da täglich reinlest. In den Live-Ticker zum Beispiel seid ihr immer up-to-date, was die Formel 1 angeht. Christian Nimmervoll, Ruben Zimmermann und Team sind da jeden Tag für euch da und bringen euch die neuesten Informationen, Meinungen und Gerüchte aus der Formel 1. Also schaut da auf jeden Fall rein, hört Starting Grid und dann seid ihr perfekt ausgestattet. Und Ole Waschkaus, YouTube-Kanal Mike Weiß Motorsport gibt's ja auch noch. Muss mal wieder befeuert werden, ne Ole?
Ja, ich habe jetzt tatsächlich auf der Zeit, deswegen werde ich das jetzt auch wieder machen. Die letzten Wochen und Monate waren relativ stressig, sodass ich da keine Zeit für hatte und niemand will sich am Donnerstag eine Rückschau auf den Grand Prix angucken. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass wir das jetzt weitermachen.
Wunderbar. Stressig wird es auch für Pascal Wehrlein, wenn es um die Suche nach einem Cockpit geht. Denn Toto Wolff, sagen wir mal so, der hat sich jetzt dahingehend geäußert, dass es schwierig wird für Pascal Wehrlein bei Sauber. Da haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass Charles Leclerc und Antonio Giovinazzi da Favoriten auf das Cockpit von Pascal Wehrlein sind, da ja ein Ferrari-Motor in dem Auto bleiben soll, ein aktueller Ferrari-Motor für die nächste Saison. Ja, und da fällt Pascal Wehrlein hinten über, Ruben. Williams ist ja so diese Alternative, von der man immer überlegt, das könnte durchaus möglich sein, aber da ist ja eine Krux bei. Williams wird gesponsert vom Spirituosen-Giganten Martini und das war ja schon letztes Jahr ein Problem mit Lance Stroll, der ja nicht alt genug war, um bekannt gegeben zu werden, denn 18 muss er ja schon sein, damit wir mit Alkohol Werbung machen können. Und das nächste Problem ist, ein Fahrer bei Williams muss, und da kommen wir jetzt auf die Frage, die ich euch während der ganzen Sendung mal zwischendurch gestellt habe, 25 Jahre alt sein und Pascal Wehrlein ist 22. Das sieht schlecht aus.
Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das so auch nicht auf dem Zettel hatte. Wir hatten ja vergangene Woche auch schon kurz über dieses Thema Pascal Wehrlein und seine Zukunft gesprochen, wo ich ja auch gesagt habe, er kommt am wahrscheinlichsten noch bei Williams unter. Dieser Martini-Aspekt ist mir da tatsächlich so ein bisschen hinten übergefallen. Dass man 25 sein muss, das war mir tatsächlich auch nicht bewusst. Aber da sieht man halt auch wieder, dass es genau wie gerade bei dem McLaren-Thema halt in der Formel 1 bei weitem nicht nur um irgendwelche sportlichen Aspekte geht, sondern halt auch so viele politischen und kommerziellen Interessen im Hintergrund. Und ja, klar, also Martini sagt halt, wir brauchen irgendeine Werbefigur, weil wir pumpen relativ viel Geld in diesen Williams-Deal rein und dann wollen wir logischerweise auch mit den Fahrern werben. Mit Lance Stroll geht es weltweit nicht. Das heißt, man braucht einen zweiten. Felipe Massa ist mehr als alt genug dafür. Und tatsächlich scheint sich dann durch diesen Fakt eben für Pascal Wehrlein auch da die Tür zu schließen. Und dann wird's sehr eng.
Denn Force India hat keinen Bock auf Pascal Wehrlein. Das hat man mehr oder weniger verlauten lassen. Und das ist halt schon hart irgendwie, ne? Denn so ganz untalentiert ist er nicht. Man will mit Esteban Ocon auf jeden Fall weiterarbeiten. Checo Perez, ja, da deutet sich das an, dass das vielleicht Renault da zuschlägt. Ja, wird spannend, Ole, ne? Also vielleicht doch Formel E für Pascal Wehrlein. Das ist ja auch so das, was wir immer wieder sagen.
Ja.
Zieht dann raus. Mit Nico Rosberg, pass auf, Pascal Wehrlein wird Fahrer im Formel-E-Team und Nico Rosberg Teamchef.
Ich glaube, das habe ich sogar irgendwo schon mal so gesagt. Ich weiß nicht, ob es hier im Podcast war oder in unserer Gruppe, aber das habe ich mir auch gedacht. Das wird genau so passieren, das sage ich dir. Außer Pascal Wehrlein geht in die DTM zurück und macht dann ist ein Teamkollege von Mick Schumacher. Das wäre natürlich auch ein Traum für das eine Jahr jetzt noch. Es macht schon Sinn. Es macht auch für die Formel E natürlich Sinn, erfahrenen Fahrer da zu haben, der da vielleicht ein bisschen testen kann und ein bisschen Input reingeben kann. Und da wäre Pascal Wehrlein natürlich erste Wahl. Er ist auch noch jung. Das heißt, er wäre dann quasi schon Star, kann man glaube ich schon sagen, was die Formel E angeht. Von daher beste Gelegenheit und ich glaube fast, dass man das machen wird, weil ja, Force India glaube ich nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie Ocon und Wehrlein da ins Auto setzen. Das ist, glaube ich, noch ein größerer Brandherd als Perez. Renault sehe ich auch nicht. Wieder ist es wieder das Gleiche mit mit dem Mercedes-Deal, das ist ja sowieso so grotesk, dass man nur da fahren darf, wo man von gesponsert wird, quasi so mehr oder weniger, und das ist eigentlich schon ein bisschen traurig. Und ja, Williams ist halt zu. Ne? Ist halt blöd. Müssen sie vielleicht das eine E-Back machen oder so. Ich weiß es nicht.
Neben ist Martin Racing.
Ja, Guy Martin hier, dieser, der Isle of Man Pilot war ja am Wochenende auch Teil der Boxencrew. Vielleicht kann man da irgendwie das umgehen, so wie das, man das früher bei West gemacht hat.
Genau.
Habe ich aber gerade wie das bei den oder man behält Felipe Massa als dritten Fahrer, so wie Jens Button, so als Werbefigur oder was weiß ich was.
Hat jemand schon mal Werbung mit Felipe Massa gesehen von Martini?
In Brasilien vielleicht. Ich weiß nicht.
Also ich noch nie was gesehen.
Keine Ahnung. Nee, in Deutschland glaube ich auch eher nicht. Ich frage mich aber gerade, ob das bei Tabakwerbung eigentlich auch so ist oder ob das nur bei...
Das gibt's ja nicht mehr.
Naja, Marlboro sponsert glaube ich schon noch so ein bisschen Ferrari.
Ja gut, aber es ist keine offene Werbung mehr für Tabak in der Formel 1.
Nee, das ist schon richtig. Aber früher war es ja auch so. Da frage ich mich, wie das da sich eigentlich verhalten hat, ob das da damals auch so war. Oder ob das jetzt nur an Martini zum Beispiel liegt. Es geht ja, glaube ich, nur um einige Länder, wo man irgendwie über 25 oder so sein muss, damit es in allen Ländern quasi beworben werden darf. Irgendwie so ist das ja. Und ja, Pascal Wehrlein kann sich auf jeden Fall schon mal den Urlaub buchen, glaube ich.
Er trinkt wahrscheinlich eh keinen Alkohol, von daher ist es völlig egal. Nun, wir werden es aber auch das weiter beobachten müssen, aber wie ich unser Glück kenne, wird an diesem Wochenende was bekannt gegeben zu Pascal Wehrlein. Das ist meistens so. Wenn wir über sowas spekulieren, dann ist genau dann, einen Tag später, kommt dann die Meldung, Pascal Wehrlein unterschreibt bei Force India. Aber Ruben, ja, du wirst da live dabei sein, @RubyWestside kann man dir bei Twitter dann folgen und da pumpst du immer die neuesten Informationen raus.
Genau, so ist es.
Wir tippen den Grand Prix von Italien natürlich noch. Nicht vergessen, das Kicktippspiel. Zwei Karten zum großen Preis von Ungarn 2018 gibt es zu gewinnen. Macht da mit. Wir tippen die ersten drei, die Pole Position und ob die Force Indias wieder aneinander geraten. Und zwar so richtig, Ruben.
Pole Position Hamilton, Sieg Hamilton vor Vettel und Bottas. Und ich glaube, dieses Mal bleibt es ruhig bei Force India.
Ole?
Also bei Force India schließe ich mich an. Ich rechne den Außenseiterchancen aufs Podest zu. Wenn, dann Ocon. Glaube ich aber nicht dran. Mein Tipp ist Qualifying Hamilton auf der Pole. Hamilton gewinnt aber nicht das Rennen. Das gewinnt Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen.
Ja, die ersten drei tippe ich ganz genauso. Vettel, Hamilton, Räikkönen. Die Pole Position kriegt auch Sebastian Vettel. Ja, das wird das Vettel-Wochenende. Und die Force Indias knallen zusammen. Das ist mein Tipp. Eure Tipps wollen wir natürlich auch hören. Postet sie unter die Kommentare hier bei meinsportradio.de unter diesem Podcast über unsere Facebook-Seite Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Sucht das einfach, folgt uns dort, wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt. Wie gesagt, Ruben Zimmermann ist @RubyWestside. Mike Weiß, MIKEVICE ist der Name von Ole Waschkau und meiner ist KS-0811. Ich bin Kevin Scheuren, bedanke mich sehr fürs Zuhören, wünsche euch ein tolles Rennwochenende. Wir hören uns dann nächste Woche hier auf meinsportradio.de wieder. Ruben, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, Monza wird genauso viel Spaß machen. Ich bin da guter Dinge. Wünsche ich euch ganz viel Spaß bei und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ja. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.